Wissenschaftsgespräche. Heute bin ich alleine am Mikrofon. Der Joe, die Sabine, ist verhindert. Die ist auf der Fläche unterwegs und berät natürlich BAF-Kunden in Fachmärkten und lässt sich für heute entschuldigen. Aber die Grüße gehen raus an Sabine. Dafür habe ich heute zwei Gäste. Und das Thema ist eines, über das in der Heimtierbranche viel geredet und wenig belegt wird. Auf fast jeder Futterverpackung steht heute irgendeine Variante von entwickelt mit Experten, von Fachleuten formuliert, tierärztlich begleitet. Das klingt gut. Und wenn man nachfragt, wer diese Fachleute eigentlich sind und was sie qualifiziert, wird es erstaunlich oft still. Das ist keine Kleinigkeit. Denn wer eine Ration für Hund oder Katze zusammenstellt, entscheidet über Calcium-Phosphor-Verhältnisse, über Taurin, über Vitamin D, über Dinge, bei denen ein Rechenfehler nicht nach 2 Tagen auffällt, sondern eventuell erst nach 2 Jahren. Und ausgerechnet Ernährung ist im Tiermedizinstudium ein Randthema. Viele Kleintierärzte haben in ihrer gesamten Ausbildung nie eine vollständige Ration durchgerechnet. Und deshalb will ich heute nicht über Marketing reden, sondern darüber, wie so eine Rezeptur tatsächlich entstehen kann oder wie ein Tierarzt dann auch tatsächlich einen Futtermittelanbieter begleitet. Was passiert, bevor ein Produkt allein Futtermittel auf dem Etikett tragen darf? Und woran ihr als Halterin und Halter erkennt, ob hinter einem Versprechen Substanz steckt? Bei jedem Hersteller, nicht nur bei dem, über den wir heute sprechen. Bei mir sind Florian Kellner, der Mitbegründer und Geschäftsführer von Meisterbarf. Hallo Flo.
Hallo Joe, ich grüße dich und natürlich auch Grüße an Sabine.
Ja, auf jeden Fall. Und Dr. Astrid Dahl, die Rezeptoren für Hund und Katze verantwortet. Schön, dass du auch mit dabei bist.
Klar, immer gerne. Hallo Joe.
Wie wir vorhin gesagt haben, wollen wir uns ganz einfach mal in dieses Thema so ein bisschen reinarbeiten. Was mich als allererstes interessiert, Flo, warum hast du dir eine Tierärztin gesucht, die das Ganze begleitet?
Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich bin kein Tierarzt und ja, natürlich habe ich über die Jahre auch einiges an Fachwissen angesammelt. Nur finde ich einfach, dass wenn man so Dinge macht, also wenn man ein Alleinfuttermittel an den Markt bringt oder auf den Markt bringt und wenn man sich diesem schwierigen Thema annimmt, dass man dann auch absolute Expertinnen und Experten mit an Bord haben sollte. Und ja, da glaube ich, dass wir mit der Astrid echt eine absolute Koryphäe mit an Land gezogen haben. Und wir kennen uns halt auch schon viele, viele Jahre und das ist ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Und deswegen war diese Entscheidung eigentlich eine sehr einfache.
Jetzt hast du eigentlich eine Frage mir schon vorweg beantwortet. Wie hast du sie gefunden? Ja, weil Tierärzte gibt es ja nun mal doch ein paar mehr, so wenn man in den Städten guckt. Das heißt, ihr kennt euch länger schon privat, vermute ich jetzt mal.
Tatsächlich hat Astrid uns gefunden, weil sie auch in ihrer Praxis seinerzeit auch frisches Fleisch für Kunden, sage ich mal, angeboten oder besorgt hat als Dienstleistung, Service. Unterstützung. Astrid kann das bestimmt gleich besser sagen, wie sie es genau gemacht hat. Naja gut, und so ist sie auf uns seinerzeit zugekommen. Das ist jetzt viele, viele Jahre her. War nicht bei Meisterbarf, aber unsere Beziehung, nicht nur geschäftlich, sondern ich würde auch sagen, das ist auch freundschaftlich. Mal abgesehen davon, dass wir beide aus dem gleichen selben Dorf kommen, was dann auch noch ein witziger Zufall, eine witzige, witzige Fügung war. Wie gesagt, ist das halt eigentlich auf Astrids Initiative entstanden.
Astrid, wie bist du auf die Idee gekommen, Meisterbarf zu suchen? Oder nicht Meisterbarf, sondern den Flo? Was war dein Anreiz?
Also ich habe meine Praxis, als selbstständige Praxis 2003 gegründet und bin dann 2007 nach Düsseldorf und habe dann tatsächlich in dem Atemzug, da ich meinen Kunden schon zu der Zeit, und das war zu der Zeit wirklich eine absolute Neuerung, BAF-Produkte empfohlen habe aus gesundheitlichen Gründen und abgesehen davon auch im Trockenfutterbereich meine eigene Rezeptur auf den Markt gebracht hatte. Und da hatte ich den Flo dann gefragt, ob er eventuell Interesse hätte, dieses, was ich BAF-konformes Trockenfutter, ich weiß, es ist mit vielen Kritiken dann behaftet, der Titel, aber ich lasse es mal so stehen, genannt habe, so habe ich ihn dann aufgesucht und gefragt, ob ich halt A, ihre Fleischprodukte empfehlen könnte und B, ob er Interesse hätte, das Credo zu vertreiben, ja, oder aufzunehmen in sein Sortiment. So sind wir zusammengekommen, ja.
Credo ist das Produkt, was du gerade meintest, was du
ja, genau.
Okay, alles klar. Du bist jetzt ja tiermedizinisch ausgebildet. Das heißt, du bist Dr. Medvet. Auf vielen Verpackungen steht ja immer wieder drauf, ja, von Experten entwickelt, mit Tierärzten begleitet etc. Wie viel ist das tatsächlich im Studium für einen Tierarzt, dass er sich mit Ernährung auseinandersetzt und auch Rationen berechnen kann?
Also das ist tatsächlich, du hast ja schon gesagt, das ist ein Randthema. Ja, es sind 4 Semester, die, glaube ich, mit Tierernährung gefüllt waren. Ich weiß nicht, wie aktuell der Plan aussieht. Da bin ich tatsächlich nicht auf dem neuesten Stand. Aber man hat natürlich auch im Staatsexamen eine Prüfung dann abgelegt. Man kennt als Tiermediziner auf jeden Fall den Jürgen Zentek, weil der ja in Hannover auch da sehr akribisch unterwegs war und ich auch viel von ihm halte und auch viel über ihn oder von ihm gelesen habe. Und das sind zumindest so die Bereiche, wo du Tierernährung mitbekommen hast. Aber eine Ration berechnen, nein, überhaupt nicht. Und damals, als ich studiert habe, war das Thema Rohfleischfütterung oder BAFEN, ja, das war Neuland. Ja, da hat noch keiner drüber gesprochen quasi.
Du sprachst gerade davon, dass dementsprechend der Zentek da ist, dass ihr das selten eigentlich so eine Berechnung nie gemacht habt. Wie ist es dann aber, wenn du jetzt, der Flo und ihr seid ja zusammengekommen und da sind Produkte, die entstanden sind, wie zum Beispiel auch die Sous-Vide-Garung und dergleichen. Das sind ja Dinge, da musst du ja schon von dem eigentlich, von der Ernährung her und vor allen Dingen auch natürlich von dem Bedarf, was Katze und Hund angeht, sehr viel Ahnung haben, wie du das letztendlich in eine Fleischration umrechnest.
Ja, genau. Also ich habe mir das tatsächlich, liegen ja ein paar Jährchen jetzt dazwischen, über die Jahre angeeignet und sehr vertieft, ne? Und heutzutage ist es, hast du ja unterschiedliche Möglichkeiten halt, bedarfsgerechte Ernährung zu errechnen, auch altersbedingt, gewichtsbedingt, rassebedingt. Das gab es früher ja alles nicht. Das heißt, früher mussten wir das tatsächlich berechnen und deswegen haben sich auch so viele vor der Frischfütterung gescheut, ja, weil die Angst hatten, dass es dann nicht ausgewogen ist. Ne? Also man musste halt wirklich Pülverchen ABC da substituieren und dann waren die überfordert mit dem Rechnen und das war immer ein Riesenthema und das hat eine wirklich große Unsicherheit verursacht.
Du sagtest ja gerade Pülverchen hier, Pülverchen da. Das ist ja dann so ein Ding, wo ich sage, okay, man sollte doch an für sich, wenn ich jetzt schon eine Rohfütterung nehme, auch sagen, ich nehme dann auch zusätzlich nur das, was aus der Natur kommt. Wie kommt es dann dazu, dass Pülverchen mit dazukommen müssen?
Also bei uns ja jetzt tatsächlich, das war ja unser Bestreben, dass wir darauf verzichten können. Und wir haben ja tatsächlich dann nur mit einer komplett natürlichen Vormischung gearbeitet, die ich zusammengestellt habe, die dann halt die Fertig-BAF-Produkte von Meister-BAF zu einem Alleinfuttermittel macht. Aber früher gab es das nicht. Das heißt also, es war wirklich so, dass du zum Teil auch in den Anfängen Einzelsachen, wie zum Beispiel Eierschalenpulver oder Knochenmehl oder Calciumcarbonat, was auch immer, hattest du dann als Topf da stehen, ja, und dann gut, dann gab es da eine Vitaminmischung, die du eventuell noch hattest. Dann wurde der nächste Schritt, dass tatsächlich Tierärzte auch komplett Mineralien, Spurenelemente, Vitaminmischungen auf den Markt gebracht haben mit Fütterungsempfehlungen, aber das sind halt wirklich erst die späteren Versionen gewesen. Am Anfang war es sehr schwer. Da gab es dann unterschiedliche Leute im Tierheilpraktikerbereich, die sich als Koryphäe dargestellt haben, die Futtermittel, Fortbildung und sowas angeboten haben, wo viele nach sich gerichtet haben. Aber es war immer so ein bisschen Gerate auf jeden Fall, ne? Aber beim Besitzer.
Beim Besitzer, genau. Aber für dich jetzt, ich sag mal, als Arzt gelten ja natürlich die Referenzwerke, NRC, FEDIAF, die wichtigsten Dinge. Aber das ist doch dann eigentlich die Basis, auf die du dann zurückgreifst, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst, oder nicht?
Exakt, ja. Ganz exakt. Also ich selber natürlich ja. Ich wollte jetzt nur verdeutlichen, wie ungünstig die Situation im BAF-Bereich für den Besitzer war. Ne? Mhm, und deswegen wurde diese super gesunde, artgerechte Ernährung absolut verurteilt in den Anfängen. Ne? Also ja von vielen Tierärzten, von fast allen Tierärzten. Mhm. Und deswegen haben die das natürlich auch dem Klientel so gegenüber propagiert. Und dann war das BAFen erstmal vom Tisch, was ich sehr, sehr schade fand. Und ich habe mich da echt immer sehr für eingesetzt, weil ich halt die gesundheitlichen Ergebnisse in der Praxis dann gesehen habe, wenn man die umgestellt hat, ne? Und vernünftig umgestellt hat.
Viele Tierärzte sagen ja auch noch, boah, bloß nicht barfen, ne? Bloß nicht barfen, geht da weg. Dann nehmt ein Trockenfutter auf jeden Fall, damit seid ihr sicherer.
Ich sag, da muss ich jetzt aber mal einmal kurz einwenden, Joe, weil das hat sich tatsächlich stark gewandelt. Und ich finde, das wandelt sich auch die letzten zwei Jahre, seit wir mit Meisterbarf jetzt unterwegs sind, wandelt sich das schneller. Also wir kriegen wirklich, ja, ich würde mal sagen, 2 bis 3 Anfragen in der Woche von Tierärzten oder eben auch Tierarzthelferinnen, die halt Kunden, sage ich mal, in der Praxis haben, denen sie auch wirklich aktiv, so wie die Astrid das jetzt schon seit Jahrzehnten macht, sage ich mal, wo dann die Kolleginnen und Kollegen von Astrid raten, hier, für euer Tier ist einfach die artgerechte Rohfütterung das beste Mittel. Genau, also wir kriegen halt die Nachfragen und also da ist definitiv ein Umdenken da und ist natürlich total klasse und wir freuen uns und ja, ich würde mal sagen, Astrid, du bist auch mit einer der Wegbereiterin. Steht da Tropfen, hüllt den Stein.
Das ist ja gut. Ich hoffe, ja.
Das ist so schön, auch da, wo ihr herkommt, ne? Neandertal, ne? Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Der Ursprung.
Stimmt.
Ne?
Stimmt.
Ja. Aber ist es trotzdem immer noch so, ist es richtig, es findet ein Wandel statt. Ja, die Leute fragen immer mehr nach, auch die Tierärzte und auch ich merke bei mir zum Beispiel, dass immer mehr Tierheilpraktiker und auch mittlerweile Tierärzte bei mir anrufen durch die Sendungen und sich fair sind und sagen, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Rat. Das finde ich immer ganz klasse. Ich finde, diese Zusammenarbeit ist Gold wert. Da kann man wirklich sehr viel austauschen. Ich mache das auch sehr gerne. Ich arbeite mit Kliniken zusammen, wo ich dann natürlich auch viele Krankheitsbilder kennenlerne. Ich mache ja Diätetik und mir dann noch tiefer auch über die Krankheitsbilder entsprechend Informationen holen kann, die ich dann letztendlich umsetzen kann, wo ich sage, okay, das können wir in der Ernährung jetzt so und so und so und so unterstützen. Es ist aber noch ein Punkt, den ich immer wieder so mitbekomme, dass so eine Angst da ist vor der Belastung durch Keime.
Ja, also Astrid, ich greife mal vorweg.
Ja, auf
also,
jeden Fall.
Du kannst mich dann tiefenfachlicher wieder ergänzen oder korrigieren. Also grundsätzlich, wenn ich jetzt ein Stück Huhn für meine Familie irgendwo in der Küche zubereite, muss ich genauso mich an Hygienevorschriften halten. Und letztlich ist das nichts anderes, als würde ich das Fleisch für meinen Hund und meine Katze zubereiten. Das ist am Ende eine gute Küchenhygiene. Das heißt, saubere Werkzeuge, keine alten Spüllappen, Hände waschen. Das ist so das A und O. Und ich sag mal, das, was wir für uns anwenden, wenn wir das für unsere Tiere oder bei der Zubereitung der Mahlzeiten für unsere Tiere anwenden, ist das Thema Barfen nicht wirklich, zumindest aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, kein größeres Thema. Zumal man ja auch immer wieder mal hört, dass auch andere Futtermittelarten, die nicht roh sind, zum Beispiel, ich pick mir jetzt mal die Salmonelle raus, einen Salmonellenbefall aufweisen können. Also deswegen, ich sag mal, gesunder Menschenverstand, die nötige Hygiene und ja, meiner Meinung nach sind wir da eigentlich schon da, wo wir hin müssen.
Ja, ihr habt ja auch einen entsprechenden rechtlichen Anspruch, ne? Das ist ja die Verordnung 767 aus 2009. Ja, da wird ja auch dementsprechend etwas mitgegeben für Leinfuttermittel, ja, wie eure Chargen auszusehen haben. Oder?
Ja, gut, ich meine, klar, natürlich, also Rückstellproben haben wir sowieso. Das ist eine ganz klare Sache. Ja. Und letztlich haben wir auch die Sachen auf Astrids Anraten so lange analysieren lassen, bis Astrid halt gesagt hat, okay, Das sind die Werte, die wir erreichen müssen. Astrid, du kannst ja, glaube ich, ein bisschen besser sagen, wie oft du da eine Rezeptur gefeilt hast und in welcher Akribik dahinter steht.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist mehr der inhaltliche Hintergrund. Ich glaube, der Joe meint jetzt mehr so diese hygienischen Aspekte. Ne,
von jetzt gerade hygienische Kreuzkontamination als Beispiel.
Ja, genau, ne? Sowas. Ja. Also da würde ich sagen, also da, wo das Fleisch produziert wird in der Herstellung, herrschen ja wirklich wie soll ich das jetzt ausdrücken? Du meinst, du wärst
also
wirklich in einem Labor sozusagen.
Genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte sagen, wir haben Hygieneschleusen, mal ab von der ganzen Schutzkleidung. Ich sag's einfach mal, ne? Haarnetz ist ja klar, kennt ja irgendwo jeder. Ja. Es darf kein Schmuck getragen werden, keine Uhren, keine langen Fingernägel.
Ja, ihr habt ein HACCP-Konzept.
Genau,
das
richtig.
Müsst ihr ja jedes Mal vorlegen. Und das ist ja schon.
Konzept? Was ist ein HACCP-Konzept für unsere Zuhörer?
Das ist quasi ein Hygienekonzept, wo du eine ganz genaue Kaskade aufschreiben musst, wie du bestimmte Dinge vermeidest, ne, in der Produktion. Das heißt auch bezüglich bakteriologische Verschleppung oder auch virale Verschleppung, Keimverschleppung, dass du Dinge machst, die das halt wirklich nachweislich nach Best Will und bestem Gewissen und Wissen vermieden werden, ne. Das musst du immer wieder, das wird auch kontrolliert, ob diese bestimmten Parameter vorhanden sind und obliegt das da auch wirklich einer ganz strengen Kontrolle von oben, in Anführungszeichen.
Richtig. Ja, das ist so. Und ganz wichtig, es muss halt auch gelebt werden, ne? Und legen wir halt echt größten Wert drauf.
Und was ich noch anmerken darf, wenn du dann beim Endbesitzer bist, du hast schon so ein paar Dinge gesagt, ja, aber dann auch vielleicht, dass man die Packung, dass man unter Luftzufuhr auftaut, ne, damit man nicht den Gasbildnern noch irgendwie eine Chance gibt, dass du jetzt nicht in der prallen Sonne die Sachen über Stunden stehen hast, dass du die jetzt nicht Tage im Kühlschrank noch aufbewahrst, dass du schon weißt, du hast es hier mit frischen Produkten zu tun, ne, und dann entsprechende Hygiene natürlich da auch walten lässt. Ne?
Ja, das ist jetzt die Seite. Das ist auch gut, dass ihr das so erklärt. Natürlich von euch, von Meisterbauf auskommend. Ne? Das heißt, da, wo es zerkleinert wird, dort, wo es abgepackt wird, das ist ein riesengroßer, hoher Qualitätsanspruch. Definitiv. Ja. Sehe ich auch so. Ich bin selbst in solchen Verpackungseinheiten drin gewesen, also jetzt in solchen Betrieben, habe mir das angeguckt, in Schlachtbetrieben, durfte da genauso, wie du gerade sagtest, musste alles ablegen, ja, im Grunde genommen so viel wie möglich, ja, und dann die entsprechende Schutzkleidung anziehen, ne, von Überstiefel und Handschuhen, was da alles gewesen ist. So, und aber dann geht's ja raus zum Kunden und der Kunde erhält das und dann ist es ja in seiner Verantwortung letztendlich, wie er dann auch weiter damit umgeht. Deswegen ist es gut, das, was du gerade erzählt hast oder beide gesagt habt, dass dort natürlich auch zu Hause auf eine bestimmte Art und Weise darauf geachtet werden muss, dass die Qualität dann natürlich auch weiter so hoch ist. Alleine das mit dem im Kühlschrank nicht allzu lange aufbewahren. Du sagtest ja gerade auch, Astrid, unter Luftzuführung, richtig?
Ja, dass Frischluft halt Zugang zum Fleisch hat, ne, um diese anaeroben, also sprich die Gasbildner, die ohne Sauerstoff halt da sich vehement vermehren, wie zum Beispiel die Clostridien, das schon mal zu beseitigen, ne?
Genau, ein ganz wichtiger Hinweis, weil natürlich auch, und das wissen auch unsere Zuhörer, die jetzt auch schon Ernährungsberatung bei mir oder bei Sabine gebucht haben, man sieht das sehr schön, wenn wir ein Code-Screening machen. Da ist in der Regel, haben wir da natürlich eine entsprechende Verschiebung, das heißt eine Keimverschiebung, und dann sieht man, dass die Clostridien überhand genommen haben. Mhm. Ja, und das ist dann leider auch öfter, wenn ich dann frage, okay, wie füttert ihr denn? Ja, und dann kommt natürlich auch immer wieder mal BARF, ne? Und dann sage ich so, okay, hat aber nichts jetzt mit dem BARF-Produkt allein zu tun, sondern es hat damit was zu tun, wie ihr letztendlich damit umgeht.
Ja, absolut.
Das ist ja der wichtige Punkt dabei. Was passiert, Flo, im Prozess zur Keimsicherheit? Ja, du hast gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, ja. Was sagt ihr oder was teilt ihr denn in dem Moment zum Beispiel auch Familien mit? Ja, immungeschwächte Personen im Haushalt, geht ihr darauf ein?
Ja, also wir haben auf unseren Verpackungen den Hygienehinweis, wie man mit Werkzeugen, Küchenutensilien umgehen muss. Hm. Klar, wir sind natürlich nicht in jedem Haushalt vor Ort. Aber es ist so, dass tatsächlich, wenn eben kleine Kinder im Haus sind, immungeschwächte Personen, ältere Menschen etc., dass wir tatsächlich auch aktiv gefragt werden. Also es ist nicht so, dass sich die Kundschaft da nicht auch selber schon zum Glück Gedanken drüber macht. Und klar, wir sensibilisieren natürlich überall da, wo wir können. Also wir haben es auch bei uns auf der Seite im BAföG-Ratgeber. Also klar, wir gehen natürlich da überall auf die Themen ein.
Ja. Jetzt habt ihr ja natürlich auch neue Produkte aus BAF erschaffen. Das ist ja etwas, was in der letzten Zeit ist. Wir haben ja schon eine Sendung darüber gemacht, Sabine und ich, haben erklärt, Brühbarf, Stock-BAF. Ja, das sind ja Sachen, die jetzt immer stärker auch kommen. Was war der Anlass dafür? Kam das von dir, Astrid, oder kam das von Flo?
Ich würde sagen, wir haben uns da in der Mitte getroffen.
Ja, genau. Ja, ich würde auch sagen. Ich war also auch ein hoch erfreut, als ich gehört habe, dass Flo offen für erhitzte Produkte ist. Und diese Sous-Vide-Garung ist ja toll, ne, weil halt wirklich die Inhaltsstoffe weitestgehend erhalten bleiben. Das ist so. Und da kann ich halt mein ganzes empfindliches Klientel mit abdecken. Ja, also die haben ja, die Akzeptanz ist höher, die Verdaulichkeit ist natürlich höher, dadurch, dass es erhitzt ist, nimmst du quasi schon einen Verdauungsschritt ab. Sie müssen nicht mehr so viel Verdauungsarbeit leisten. Und es ist definitiv für die Bauchspeicheldrüsenhunde und die IBD-Patienten ist das Gold wert. Die kann ich damit super bedienen. Ne?
Jetzt gehen ja leider immer wieder viele BAFA hin. Das ist auch nimm BAF, dann wird alles gut. Ja, nach dem Motto, wenn ein Hund starke Allergien hat, eine entsprechende Futtermittelunverträglichkeit, ja, oder hat ganz einfach eine krasse Dysbiose. So, und dann wird gesagt, steig einfach auf BAF um. Und ich habe festgestellt, ich habe es schon ein paar Mal auch in den Sendungen gesagt, bei Recherchen, sagen wir 100 Futtermittel, die mit, also 100 Diäten, jetzt BAF-Diäten, Formulierungen, die da zu Hause umgesetzt werden, ein sehr hoher Nährstoffmangel trotzdem herrscht. Wie geht ihr damit um? Auf der einen Seite habt ihr ja Menüs, wo alles drin ist. Aber wenn jetzt Einzelprodukte gekauft werden, überlasst ihr es dann komplett nur der Kundschaft oder gibt ihr Empfehlungen mit?
Ja, wir geben Tipps, soweit das einfach auch möglich ist. Aber dafür gibt es halt Fachleute, sag ich mal, wie Sabine und dich auch.
Ja.
Tierärzte, die sich darauf spezialisiert haben, wie die Astrid. Und also wir würden uns nie anmaßen, da in die Tiefe, sage ich mal, irgendwo eine Ernährungsberatung zu machen. Natürlich haben wir die Expertin, also die Conny bei uns aus dem Kundenservice. Mhm. Sie ist zertifizierte Ernährungsberaterin auch und seit Jahrzehnten Hundebesitzerin. Nichtsdestotrotz müssen wir da einfach auch irgendwo sagen, das können wir in dieser Tiefe, wie es doch häufig notwendig ist, können wir das nicht leisten. Und wie gesagt, das maßen wir uns auch nicht an. Und da empfehlen wir lieber, wie gesagt, die Fachfrauen und Fachmänner, sind wir ganz offen.
Ja, das geht ja auch nicht anders, ne? Also ihr seid ja quasi Vertriebler und beratet schon super genau, das muss ich schon sagen. Aber hier, wenn das jetzt konkrete Fälle sind oder was, dann leitet ihr mir das ja weiter und ich bemühe mich da auch wirklich dann konkret alles zu beantworten. Und die haben mich auch immer als Hilfe an der Seite. Aber du kannst das auf gar keinen Fall jetzt nur vom Hersteller oder Vertrieb her abdecken, ne? Dass du da eine Top-Beratung machst, einfach weil die Ausbildung nicht vorhanden ist in der Regel. Ne? Dafür bin ich ja dann quasi da. Ne?
Ja. Dafür muss man auch fair sein und sowas genau sagen. Ne? Das ist das so.
Auf der einen Seite
bist du da, diejenige, wo ich sage, okay, es ist ein Tierarzt, der sich aber wirklich mit Ernährung und Diätetik beschäftigt, der da Ahnung von hat, der seine Ausbildung wirklich darin genossen hat. Auf der anderen Seite, wir ja genau das Gleiche. Wir sind zwar keine Tierärzte, aber wir sind ausgebildet, Ernährungsexperten und halt ich in der Diätetik. Und das schon auch seit vielen Jahren, haben unheimlich viel Erfahrung gesammelt.
Ja, genau.
Das sind vielleicht Anlaufstellen. Und da kann man sich überlegen, will ich lieber einen Tierarzt haben oder reicht es mir auch, wenn wir das machen, ohne Doktortitel?
Klar, ja, natürlich.
Das ist total wichtig.
Ja.
Wir sind da, wie Astrid das gerade auch sagte, entschuldige mich ja nochmal ein, wir sind auch komplett offen. Und was wir halt gar nicht machen, das muss ich auch nochmal erwähnen, also wir machen grundsätzlich keine gesundheitlichen Beratungen und gehen da auch nicht auf Themen ein. Also das gehört einfach zu den Tierärzten. Wir sagen lieber einmal mehr Nein als einmal Ja. Und das geht dann am Ende irgendwo schief, ne? Das muss man ganz klar sagen.
Definitiv. Wenn ihr jetzt ein Menü zusammenstellt, Astrid, auf was genau wird geachtet? Es gibt ja solche Begriffe, wo jetzt immer mehr Leute natürlich auch sich erkundigen, wen da Analyse, ne? Was ist denn das jetzt, ne? Wofür brauche ich denn so etwas? Wie macht ihr das mit Mineralstoffen, mit den Erzeugnissen, wo ihr sagt, ich will etwas dazu holen? Woher wisst ihr das oder woher weißt du das, was du dort tun musst? Gib das mal so als Sicherheit weiter für den Zuhörer.
Ja, also so sind ja die Fertig-BAF-Produkte entstanden, ne, um halt diese entsprechende Unsicherheit dem Besitzer zu nehmen, wo ich halt quasi schon alles berechnet habe für einen erwachsenen Hund im Erhaltungsbedarf, dass der halt gut versorgt ist. Ne? Man muss klar sagen, das Pauschalfutter für jeden Hund gibt es nicht. Du musst immer kalibrieren, anpassen. Ne? Man geht dann eventuell mit diesem Alleinfutter erstmal rein, 4-6 Wochen, und dann checkt man. Ne? Bei Hunden, die jetzt bei Welpen zum Beispiel, wenn Neukunden zu mir kommen, du hast die Möglichkeit heute als Patientenbesitzer schon über die ganzen Softwares, die auf entsprechenden Seiten, wie zum Beispiel Futtermedikus oder Napcheck, da unterwegs sind, kannst du dir Wachstumskurven runterladen, wiegst deinen Hund einmal pro Woche, hast die Rasse, weißt, wie der Bedarf dann sein soll. Das spuckt dir die Software schon raus. Und dann können die Kreuzchen machen in den Wachstumskurven und sind wirklich als Endverbraucher up to date, ne? Ob das alles so richtig läuft, was da läuft. Das finde ich sehr, sehr gut, dass die Möglichkeiten mittlerweile gegeben sind. Die hatten wir früher nicht, ne? Und was jetzt die Meisterbar-Fertigmenüs angeht, da habe ich halt wirklich versucht, nur mit dieser natürlichen Vormischung, die dann aber entsprechend abgewandelt ist im Junior-Bereich, im Kitten-Bereich, im laktierenden Bereich oder auch nur für den normalen Hund, da halt bedarfsdeckend in Anlehnung an die Fedia-Richtlinien zu arbeiten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt du dann in der Küche, ein Häubchen auf und fängst dann an, mit einer Feinwaage zu wiegen und du kennst das, ne, aus dem Fernsehen so ein bisschen.
Ja, genau, so
wie
ähnlich.
Wie muss ich mir das als Kunde vorstellen, wenn du so etwas machst?
Nein, ich habe tatsächlich, ist das ein mathematisches Exempel, ja, in Anlehnung an die FEDIAF-Richtlinien, wo du halt dann mit entsprechenden Rohwaren, die du, ich habe halt Rohwaren überlegt, wo ich sage, boah, das explodiert zum Beispiel vor Mineralien, Spuren, Elementen als Potpourri, wie zum Beispiel das Moringa-Pulver. Ja. Ne, das ist ja richtig toll von der Analyse her. Und da bin ich halt sehr, sehr tief eingetaucht, weil die Detailanalysen, die kannte ich doch vorher, habe ich mich auch nicht damit beschäftigt, was jetzt genau in Moringa-Pulver drin ist. Ne? Mhm. Und da habe ich wirklich Wochen gerechnet, wie viel du wovon in die Vormischung packen musst, um auf eine Ausgewogenheit in Anlehnung an FEDIAF zu kommen.
Mhm. Genau. Und, einige nicht nur Wochen, die du da gerechnet hast, sondern auch einige Wochen Beprobungen. Das muss
ja,
man auch
Beprobung,
dazu sagen.
Natürlich, ja, sicher. Das lief parallel, das muss ja. Ne?
Ja, was heißt das Beprobung? Ja. Gab es dann irgendein Tier, das herhalten musste?
Nein, tatsächlich, wir lassen alles analysieren.
Also, okay.
Also parallel sind ja die, du hast ja hier die Venda-Analyse ist ja quasi so der Shortcut, ja, wo du hier mit Rohprotein, Rohfett, Rohasche dann erstmal arbeitest und guckst, wie da die Analysedaten sind, bis du dann ins Detail gehst und dann wirklich in der Detailanalyse, in so einer großen Analyse dann die ganzen einzelnen Parameter dann auch bestimmen lässt. Ne? Und als Kostverprober oder als Verkosten, wie sagt man, als Testpatienten sozusagen, hat der Flo mir dann freundlicherweise auch immer chargenweise Produkte zur Verfügung gestellt, die ich hier bei meinen 5 Hunden verfüttert habe. Ne? Also schon allein wegen der Akzeptanz, das ist ja auch ein nicht unwichtiges Thema. Ne?
Definitiv, die Nase frisst mit, ne? Also
und, genau.
Vor allen Dingen auch hinterher, das hat ja nichts damit zu tun, dass du das mal zu füttern gibst, sondern über einen bestimmten Eben. Zeitraum. Und dann, wie hast du es dann aber bei deinen eigenen Hunden dann hinterher, ich sag mal, getestet? Also ich mache das auch, wir haben auch dementsprechend mehrere Hunde und dann ist das bei mir, hat das was mit Blutprobe zu tun und natürlich auch Code-Screening, um dann zu gucken, wie ist denn das Endprodukt, was kommt denn dabei raus, was hat sich verändert?
Du kannst das machen im Blut und auch im Kot, überhaupt keine Frage. Ich persönlich bin kein großer Fan davon. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr viel regulationsmedizinisch unterwegs und habe tatsächlich eine Austestung zur Verfügung, wo ich direkt im Gewebe mich über die Ankunft bestimmter Mineralien und Vitamine überzeugen kann. Mach das jetzt auch über 20 Jahre. Und ich weiß, das ist schulmedizinisch nicht anerkannt, aber ich weiß auch, dass ich mich voll drauf verlassen kann, weil ich die Ergebnisse sehe über diesen Zeitraum jetzt auch. Und ich sage immer, Leute, wenn ihr jetzt einen ausreichenden, nehmen wir beispielsweise Jodgehalt oder Kalziumgehalt im Blut habt, ja, heißt das aber doch noch lange nicht, dass das da ankommt, wo es gebraucht wird. Ne? Ich habe teilweise Stoffwechselstörungen, ich habe Probleme, Problempatienten habe ich eben genannt, Bauchspeicheldrüse oder die IBD-Hunde, die da oft unterwegs sind. Und dann habe ich Leaky Gut, habe Resorptionsstörungen. Dann kommen mir, obwohl ich im Blut ausgewogen bin, habe ich im Gewebe eine komplette Unterversorgung. Und da liegt für mich ein Knackpunkt. Und den schließe ich aus durch diese Testungen, die ich da mache. Ne? Und ich habe mich halt bei meinen Hunden da dran gerichtet.
Wie kommt das zustande, dass wenn du jetzt, so wie du es gerade erklärt hast, dass im Blut im Grunde genommen alles okay ist, alles tutti, ja, auch im Kot, aber trotzdem dann hinterher in der Messung, in dem Austesten im Gewebe etwas anders ist? Wie kommt das zustande?
Ja, dadurch, dass du hast quasi, dein Blut ist quasi dein Reservoir, da landet es automatisch, ja. Aber weil ja die feinsten Kapillare schon im Magenbereich, das wird sofort dann resorbiert. Also da hast du oft eine Ausgewogenheit, aber wenn es dann darum geht, dass du, das gibt es auch beim Hund genauso wie beim Menschen, einen Hashimoto hast oder eine Schilddrüsenunterfunktion, ja, dann habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ja, ich gehe da nicht sofort mit L-Thyroxin rein, gerade bei den Grenzbereichen, sondern ich gebe denen erstmal natürliches Jod. Ja, und dann ist das auch vom Tisch. Und das bestätigt mich dann immer in den, natürlich kontrolliere ich alles nach hinterher, ne? Also ich gucke dann, wie sind die? Du siehst das ja auch schon an den Symptomen, ja? Die gehen ja alle komplett zurück. Das heißt schon, der Besitzer stellt die Besserung dann fest. Also das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du durch eine Blutkontrolle nicht in die Tiefe gehen kannst und sagen kannst, so, der Hund hat jetzt alles an den Orten, wo es gebraucht wird.
Ja, das sehe ich auch oft, ne? Dass du halt genau siehst, das ist manchmal im Blut sieht alles toll aus, im Kot dann wiederum nicht. Gerade so eine Bauchspeicheldrüse, und, ne? Das ist Bauchspeicheldrüsenentzündung, ein ganz wichtiges Thema.
Genau. Ja, da sind die ja, du hast schwerste Symptome, ja, und du hast Blutbild oft erstmal unauffällig, gar nichts, ja, und dann geht's wirklich darum, wie kriegst du die guten Substanzen oder die guten Futterinhaltsstoffe an die Stellen, wo die wirklich benötigt werden, ne? Auch Kalzium, ja, Kalzium, ich will das in den Knochen haben, ja, dass das in den Knochen vernünftig eingelagert wird. Deswegen reiße ich mir da ja ein Bein aus und sage dem Flo immer, hier komm, versuch rote Beete ganz gering zu halten. Junge Hunde, rote Beete hat eigentlich gar nichts für mich zu suchen. Zu viel Oxalsäure, Kalziumbinder, das muss nicht sein, ne? Und das ist auch ein Beispiel, oder auch Vitamin D3, ja, dass du sagst, so, das muss mit K2 gegeben werden, weil ich will ja, dass das wirklich in den Knochen landet, ja, und für den Bewegungsapparat zur Verfügung steht und nicht als Kalkablagerung in den Gefäßen.
Genau. Das heißt aber auch, das ist alles das, was du einfließen lässt in die Formulierung für die Produkte, dass ich mich da total drauf verlassen kann als Interessent für die Meisterbar-Produkte, dass hier diese Ausgewogenheit tatsächlich vorherrscht. Wir haben es häufiger mal, dass du siehst, irgendwie Rückruf, weil zu viel Vitamin A, zu viel Vitamin D drin.
Genau.
Ja, gerade die Dosen, die ja viel mehr bekommen müssen, weil sie in der Erhitzung natürlich dann dementsprechend teilweise Innenkerntemperatur 120 Grad, außen an der Dose können schon mal 200 Grad herrschen und das Ganze für 60 Minuten. Da kocht sich natürlich auch etwas kaputt. Und
Absolut,
du sorgst dafür, dass wir hier eine Ausgewogenheit haben im BARF-Menü auf diese Art und Weise.
Definitiv, ja. Aber wie gesagt, du kannst es nicht allen gerecht machen. Und dafür bin ich dann da, wenn Anfragen eingehen bei Meisterbarf, dass ich dann eventuell nachkorrigiere, wenn du halt bestimmte Erkrankungsbilder hast, die nicht in der Lage sind, das so zu resorbieren, wie es eigentlich sollte beim gesunden Hund. Ne? Und dann nutze ich bestimmte Zusätze. Da bin ich auch sehr speziell unterwegs. Da arbeite ich mit ionisch-kolloidalen Zusätzen, weil ich da die Garantie habe, dass es ins Gewebe geht. Ja, weil wenn ich Pulver nutze, dann habe ich auch da Resorptionsstörungen, die unter Umständen verursachen, dass das auch nicht aufgenommen wird. Aber bei den kolloidal-ionischen Verabreichungen habe ich eine Garantie, dass es im Gewebe landet, dass der Hund sich genau das zieht, was der dann braucht in solchen Zuständen.
Ja, gerade weil du das sagst, ja, ich sag mal, alle die Produkte, die durch den Magen durch müssen, ne, die dementsprechend natürlich auch erstmal verstoffwechselt werden müssen, da haben wir Verluste drin. Und manche Produkte werden ja gar nicht erst aufgenommen. Gerade wenn wir hier ein Leaky Gut haben, ne? Dann haben wir ja einen Eiweißverlust. Wir haben das ja alles, das, was eigentlich, wir kennen das ja, der Hund wird gefüttert und nimmt ab. Ja, was ist denn da los? Wie kann das denn?
Genau.
Ja, wir haben Mineralstoffe, die nämlich nicht ankommen, weil sie hier verloren gehen. Und dann ist das, was du gerade erklärst, nämlich genau der Punkt, dass es doch dahin kommt, wo es hin soll. Und das ist natürlich
ein wichtiger Punkt. Ja, absolut.
Ja. Gab es in der Zeit, wo ihr beide so jetzt schon zusammenarbeitet, auch mal so Momente, wo du, Flo, gesagt hast, so, ach, das muss so nicht, aber hast du gesagt, so, doch, das muss? Oder andersrum?
Das gibt es immer wieder und das ist auch gut so, weil ich sag mal, wie gesagt, Astrid, absolute Koryphäe, was den tiermedizinischen Bereich und Ernährung speziell in diesem Bereich angeht. Meine Wenigkeit und meine Partner, die Herstellungsseite irgendwo haben. Also man muss ja auch immer schauen. Also ich sag mal, die Rohwaren, die Astrid in den Rezepturen nimmt, die müssen ja auch irgendwo verfügbar sein. Und ich sag mal, so ein schönes Beispiel wie Pferd und Pferdeinnereien. Da sind wir zum Beispiel auch ein bisschen was anders. Da hat Astrid mich einfach davon überzeugt, mir Pferdeinnereien zum täglichen Gebrauch, lass da lieber mal die Finger von, was Astrid gleich noch besser begründen kann. Ist aber natürlich dann letztlich so in die Rezepturen eingeflossen. Und ich sag mal, das wäre ja vermessen von mir, von uns, wenn wir da nicht auf die Astrid hören würden. Also ich meine, dafür haben wir sie an unserer Seite. Und umgekehrt, kommen natürlich dann auch mal Dinge, wo wir auch Astrid überzeugen können und sagen, naja, schau mal, ich weiß, dass du nicht unbedingt der größte Fan, von Süßkartoffel oder Kartoffel als Zusatz bist. Wir haben aber da eine gewisse Kundennachfrage, die das auch begründen können, warum das drin sein soll. Was hältst du davon, wenn wir das doch bedienen? Und dann geht es ein bisschen hin und her und da finden wir aber irgendwo dann trotzdem den Weg.
Jetzt musst du natürlich
das stimmt.
Sagen,
und auch
jetzt musst du natürlich erstmal das erzählen mit Pferd. Das muss ich jetzt wissen.
Ja, also die Pferdeinnereien sind hoch, hoch Cadmium belastet. Ne? Und die sind für einen menschlichen Verzehr verboten. Und dann muss ich das nicht einem Hund geben. Also einfach nur, weil es ein Hund ist. Ne? Also ich bin Pferdemuskelfleisch okay, aber keine Innereien dann, die man da verwenden sollte. Das ist die Seite vom Pferd. Und noch ein Beispiel, was du zu der Frage vorher, ob ich Flo überzeugen kann oder ob wir uns da, also wir passen uns da echt super gut an. Eine Sache, die ist top, die finde ich richtig gut, dass sie wirklich Sorten anbieten ohne Pansen. Das war halt mein Anliegen, weil ich gesagt habe, Flo, ich habe so viel Allergiker, Grasallergiker, ich kann denen das nicht geben. Und Pansen ist halt das beliebteste, das beliebteste Fleisch, was halt im Hundefutter verarbeitet wird. Hohe Akzeptanz und auch, glaube ich, günstig von der Produktion her, sodass das jeder gerne mal untermischt. Ja, und das ist aber für meine Allergiker, für meine Grasallergiker, die ich da akribisch austeste, ist das K.O.-Kriterium. Ja, und dann ist er mir echt da entgegengekommen oder ihr beide und habt dann wirklich jetzt Sorten Lamm ohne Pansen, Rind ohne Pansen, meine absoluten Favorites gerade im Allergiebereich, ne? Weil der ja grasbeschichtet ist und ich kann sowas Grasallergikern natürlich nicht geben.
Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil es ist ja etwas, gerade das Thema Pferd, ne, kommt ja unheimlich stark. Ja, gerade
ja, ich weiß,
mit,
ja.
Mit sensible Mägen angeht, ja, oder Futtermittelunverträglichkeiten. Mhm. Na, das sind ja gerade genau diese Sachen, Hypoallergen. Ja, Pferd.
Ja,
ich weiß. Versuche ich aber auch immer wieder, in der Beratung den Kunden zu sagen, bitte nicht. Ja, aber es wird doch überall erzählt, dass es so gut geht. Ist, ne? Nein, nicht alles. Es hat seine Gründe.
Ja, ja, definitiv. Ne? Ich meine, abgesehen davon ist es auch ein tiefrotes Fleisch. Da mache ich die Leute auch immer drauf aufmerksam. Füttert bitte nicht jeden Tag tiefrotes Fleisch. Ihr müsst entzerren, ihr müsst auch helle Fleischsorten dazwischen geben, weil sonst habe ich eine schnelle Gewebeübersäuerung. Das muss ja auch nicht sein.
Ja, genau. Gerade die Hunde werden sowieso sehr stark übersäuert, auch gerade wenn zu viel Fleisch anflutet. Dann haben wir auch zu viel Phosphor, ja. Und da muss die Niere mehr verarbeiten. Und vor allen Dingen auch, weil du vorhin sagst, bei den Jungtieren, ne, bei der Formulierung für Jungtiere. Man darf nicht vergessen, dass ja auch gerade die Jungtiere, so im Alter von 10-12 Monaten, ja auch die Entgiftungsorgane noch nicht vollständig ausgebildet sind. Die liegen ja dann teilweise erst bei 80%. Ja. Das heißt, der Körper entgiftet nicht vollständig. Ja, und dann ist nicht alles gut, was dann angeboten wird. Und da sollte man schon sehr genau nachfragen. Ja, deswegen auch, ich sag mal, diese Sendung. Weil das ist genau dieser Punkt. Und dann ist es gut, dass du das von deiner Seite auch als Fachexpertise so nochmal betonst, dass es natürlich auch in den Meisterbedarfprodukten so eine Beachtung findet. Das finde ich wertvoll.
Ja, aber du hast auch etwas
vorhin gesagt wegen Kartoffel. Warum Kartoffel nicht?
Das hat auch tatsächlich Hintergründe, weil ich habe unheimlich viel mit allergischen Hunden zu tun. Die laufen mich an, weil das Problempatienten sind, die schon x Praxen und Kliniken durchhaben und kommen nicht weiter. So, und dann landen die bei mir. Und dann teste ich die, wie gesagt, aus und dann habe ich ein Ergebnis, was die fressen dürfen und was nicht. Und die Kartoffel und die Süßkartoffel ist halt in diesen Testungen sehr präsent. Und mir liegt halt immer viel daran, gerade diese Patienten dann auch vernünftig und artgerecht zu füttern, zu ernähren. Und deswegen habe ich halt gesagt, die Kartoffel, Süßkartoffel, ist ja eine Stärkequelle. Und zwar eine Stärkequelle. Ich zähle die Kartoffel nicht zum Gemüse, ich zähle die tatsächlich zum Getreide. Die ist so oft bei mir immer unterwegs im Allergiebereich bei den Austestungen, dass ich gesagt habe, nee, da kann man drauf verzichten. Ne? Auf der anderen Seite ist das ja bei Meisterbarf gar kein Problem, weil ja jetzt um Gottes Willen nicht alle Sorten Kartoffel enthalten. Ne? Also das sind
natürlich nicht.
Und deswegen habe ich auch gesagt, ne, macht eure Kartoffel doch da rein und gut ist. Ne? Ich habe ja genug Alternativen. Ne? Und vor allen Dingen auch die Hunde, die Kartoffel vertragen, die können es ja essen. Also ich bin jetzt nicht der absolute Kartoffel-Hater, dass man das nicht falsch versteht.
Ich verstehe es absolut. Ich mache das ja in der Beratung genau das Gleiche. Wenn ich sehe, dass die Hunde dementsprechend eine Problematik haben, müssen wir jetzt mal gucken, was haben die überhaupt für eine Problematik. Dann gucke ich mir auch das Futter an, was bisher gefressen wurde. Ja, und sage dann auch, okay, jetzt nehmen wir aber mal das und das und das raus. Ja, weil es kann sein in dem Moment, dass wir hier ein Problem haben, dass zum Beispiel gerade wenn es hypoallergen ist, ja, dann heißt es ja eigentlich, ich darf keine zweite Fleischsorte drin haben. Mhm. Wir haben ja in den meisten Produkten haben wir noch zusätzlich etwas drin, wo Rind drin ist, ja, wo Huhn drin ist, weil es halt günstig ist, als Innereien. Und das alleine schon kann natürlich ein ausschlaggebender Punkt sein, dass die Allergie weiter steigt. Genauso das auch mit Beispielen wie halt Kartoffel, Erbsen, Proteine und dergleichen.
Ja.
Ne? Die pflanzlichen Proteine. Das muss wirklich dann zurückgeschraubt werden, bis das Tier gesund ist, es wieder vertragen kann.
Ja, da hast du auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen mit den Monoproteinen, was ich super finde, weil das einfach für mich immer die sauberste Schiene ist. Übrigens auch für gesunde Hunde, ja. Also das finde ich halt auch top an Meisterbarf, dass du dann nicht einen Mischmasch hast, wie zum Beispiel, dass sie jetzt in die Fertigbarf-Gerichte Lachsöl packen. Weil das ist auch schon wieder eine zweite tierische Quelle. Ne? Da waren wir uns vorher also auch einig, dass wir gesagt haben, immer nur ein Monoprotein, also ein eine Fleischsorte da. Ne? Also auch kein Geflügelfett, das siehst du ja häufig auch in Trockenfutterbereichen. Dann hast du da Schwein drin, sie deklarieren das als das Allergiefutter und dann siehst du dann mittendrin auf einmal Geflügelfett und hinten noch Lachsöl. Ne? Kann ich unmöglich geben.
Auch Leinöl, ja, das pflanzliches Öl ist genau das Gleiche. Wenn ich merke, dass dort eine Problematik ist mit pflanzlichen Produkten.
Ja, richtig, dann muss
dann,
du auch.
Dann muss ich da auch weg von gehen, ne?
Ja.
Flo?
Ja, genau. Also ich hatte das, glaube ich, auch schon in einem anderen Podcast angesprochen. Also das habe ich ja schon seit Jahren beobachte ich ja schon diesen Trend, überall Hühnerkarkasse mit reinzumachen, weil das halt einfach günstig ist, eine Kalziumquelle und dann kommen so tolle Sachen wie Rind mit Huhn oder Lamm mit Huhn etc. dabei raus. Und also das ist so wirklich ein roter Faden, der sich auch, ich sag mal, in meiner BAF-Karriere, wenn ich das mal so nennen darf, einfach schon seit ja nahezu jetzt mittlerweile 16 Jahren durchzieht. Immer nur eine Proteinquelle. Und das ist, glaube ich, auch so ein absolut gemeinsamer Nenner, von dem wir nie abweichen, ja, Astrid, ja und wir. Und das hat sich einfach bewährt.
Absolut.
Ach, vielleicht noch eine Sache, ja. Auch zum Thema Alleinfuttermittel. Ja, genau, das eine ist natürlich der rechtliche Aspekt. Das andere ist, ich sage immer den Kunden, wenn genau diese Frage kommt, ist denn da auch alles drin? Ja, natürlich ist da rechtlich alles drin, aber ich sag mal, würden Sie denn, wenn ich Ihnen jetzt da etwas hinstelle, wo Sie alle Nährstoffe als Mensch benötigen würden, bekommen würden, die Sie benötigen, würden Sie das Tag ein, Tag aus, dreimal am Tag essen wollen? So, und dann kommt immer erstmal so ein kurzes, ja, so eine kurze Stille und dann heißt es, nee, haben Sie recht, das würde ich auch nicht machen. Und das ist halt genau das, was Astrid eben auch sagte, nicht nur rotes Fleisch, sondern eben auch mal helles Fleisch. Also sprich, kurz gesagt, Abwechslung, ne, das ist das Thema. Natürlich soll man sich immer auch was in der Hinterhand behalten, weil das habe ich auch schon von dir gelernt, Astrid. Es sollte irgendwo Proteinquellen geben, mit denen der Hund noch nicht in Berührung gekommen ist, falls es eben irgendwann im Alter zu einer Allergie kommt. Das ist ja bei uns Menschen auch so. Wir werden ja nicht alle mit Allergien geboren. Viele entwickeln sich halt erst. Das ist bei unseren Tieren auch. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen sagen wir Abwechslung. Ne? Wie gesagt, in diesem Rahmen 2, 3, 4 Sorten. Trotzdem immer noch 3, 4, 5, die man in der Hinterhand hat. Aber ich sag mal, dieser Wechsel macht es am Ende dann so, dass wirklich das Tier halt auch unserer Meinung nach idealerweise artgerecht ernährt wird.
Ja.
Zum Schluss eine Frage für den Halter. Was sollte jemand, der sich für BAF interessiert, der irgendein Fertig-BAF kauft, ja, was sollte er auf der Packung oder auf der Webseite suchen, unabhängig davon, ob es von euch ist? Nach was sollte er gucken, wenn er ein Fertig-BAF-Produkt kaufen möchte?
Also ich würde immer sagen, ich sag mal, guck, was da drin ist. Guck, ob du es verstehst, wenn da schon Dinge drin sind, wo du gar nicht weißt, um was es sich handelt, dann sollst du einfach nachfragen oder nachschlagen. Das wäre so mein Rat. Und ich bin ganz offen, das habe ich, glaube ich, in der ersten Sendung auch schon gesagt, für mich ist wichtig, oder für uns bei Meisterbaf ist wichtig, dass die Tiere artgerecht ernährt werden. Wir freuen uns, wenn wir da, sage ich mal, der Lieferant sein dürfen, aber es gibt auch genug andere, die genauso seriös arbeiten, genauso gute Produkte anbieten. Und von daher, habe ich da jetzt nichts, wo ich unbedingt sagen würde, das geht gar nicht oder da musst du unbedingt drauf achten. Ne? Also eine ordentliche Deklaration ist wichtig. Ne? Ich sag mal, die ganzen gesetzlichen Pflichtangaben, die müssen drauf, das ist unumgänglich. Und ich sag mal, selbst bei diesen Sachen, die einfach unabdinglich sind, da trennt sich auch schon ein bisschen die Spreu vom Weizen. Aber ich sag mal, alles, was so ein bisschen länger am Markt ist, auch ein bisschen größeren Kundenstamm hat, erfüllt eigentlich diese Kriterien. Das muss man einfach so sagen.
Also ich sage immer noch, wenn ich das noch anmerken darf, kurz, natürlich erstmal gucken, Alleinfuttermittel, Ergänzungsfuttermittel. Ne, damit heben wir uns ja, glaube ich, mit ich weiß nicht, ob es jetzt noch andere gibt mit dem Alleinfuttermittelbereich.
Mittlerweile schon, aber die sind anders aufgebaut. Ne? Das muss man ganz klar sagen.
Okay, aber das ist wichtig. Ne? Da guckt man auf jeden Fall hin. Und ja, und natürlich auch die Daten aus der Wehendeanalyse, sprich die Analysedaten, die auf der Packung draufstehen. Da muss hingeguckt werden, vor allen Dingen im Fettbereich. Das ist echt mein Appell abschließend, dass nicht zu viel Fett in den BARF-Rationen drin ist. Das heißt, man kann fettreich füttern. Ja, wenn man jetzt eine Sorte Lamm füttert mit 18% Fett, dann muss ich aber am anderen Tag entweder nur Gemüse füttern oder dann Seelachs Brühbarf mit kleiner 1% Fett. Dann komme ich auch wieder summa summarum auf ein Optimum, aber das ist zu beachten. Wenn ich jeden Tag hohe Fettgehalte verfütter, dann habe ich oder kann ich immense Probleme bekommen.
Definitiv. Eine Sache habe ich noch, und zwar die Katze. Es ist ja immer mehr, Katze kommt ja immer mehr, auch Katze barfen. Wie verhaltet ihr euch bei Katze? Da ist ja ein hoher Taurinanteil sehr wichtig, ja. Wir haben ja die Arachidonsäure, die mit dazu muss, Vitamin A, Vitamin D und so weiter und so fort. Wie lasst ihr das in die Ration einfließen?
Also das habe ich natürlich auch über die Vormischung mitkalkuliert, ne? Und auch was Taurin angeht und die Arachidonsäure, die findest du ja fast ausschließlich in tierischen Fetten. Das heißt, das ist schon eigentlich über das Fleisch an sich hatten wir super Ausgangswerte. Da musste kaum kalibriert werden. Und ja, was Taurin angeht und Vitamin D und Vitamin A, das habe ich halt über diese Rezeptur der Basismischung untergebracht. Ne? Mhm.
Also die ja. Ja, und Taurin vielleicht noch ergänzend, Astrid. Wir haben natürlich auch einen hohen Anteil Herz, ne, wo wir wirklich
in den Innereien, ja klar, natürlich, ja.
Taurinquelle haben. Ne? Das ist noch am Rande.
Ja, absolut, hast du recht.
Super. Herzlichen Dank für das runde Gespräch, ihr zwei. Ihr habt euch hervorragend
gerne.
ja, danke, Jordan.
Für alle Zuhörer.
Danke, Astrid.
Ja, genau.
Für alle danke Zuhörer, euch. Ja.
Ich versuche es nochmal. Ist egal. Alles gut. Können wir gleich noch machen. Für alle Zuhörer, die noch mehr davon wissen wollen, ja, die schreiben uns einfach an podcast@napfgespräche.de mit AE oder R, kommt beides an. Vielleicht die sagen, okay, wir möchten noch mehr zu diesen Themen hören von Astrid und von dir, Flo, damit wir mehr Sicherheit bekommen, ja, dass wir uns hier ergänzen. Also das wäre auf jeden Fall unser Appell an euch. Und ja, so wie gerade schon gesagt, herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Gerne,
bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Napfgespräche.